Der nächste Gondola-Wender, wenn es so gut sein.
Der bekannte Basler Schnitzelbank, der Dr. FMH und der Spruch, der passt doch einfach perfekt zum FC Basel. Es kommt ja wieder ein neuer, ein nächster. Es gibt den 9. Trainerwechsel in den letzten 5 Jahren. Das Langzeitprojekt Stefan Lichtsteiner ist krachend gescheitert. Natürlich ist Training unser Top-Thema. Wir reden darüber, welche Fehler der Trainer gemacht hat, also der Ex-Trainer, was die Sportlegführung zu verantworten hat, und wir diskutieren darüber, was der neue Mann muss mitbringen. Und wir lassen in dieser Folge auch der Transfersumme nochmal Revue passieren. Freut uns, sind ihr auch diesmal wieder mit dabei. Grüezi miteinander.
Bananenflanke, Schwalbe, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert von der Sabak-Ausstellung in Füllinsdorf. Wir bleiben am Ball und gehen für Sie bis in die Verlängerung, wenn es um eine professionelle Beratung für einen Innenausbau geht. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Kevin meint, Training ist ja nicht wirklich überraschend gekommen, Training vom Stefan Lichtsteiner. Vielleicht aber der Zeitpunkt, wo bist du gewesen, wo du das erfahren hast?
Ich war gerade in einem Geschäftstermin gewesen, also beziehungsweise ich war in einem Geschäftstermin gewesen und habe schon gemerkt, dass mein Nattel außergewöhnlich oft vibriert hatte, weil es doch die ein oder andere irgendwie noch meine Meinung dazu hat wollen wissen, keine Ahnung wieso. Und dann bin ich dort rausgelaufen und habe das Nattel Glück gehabt und ja, dann habe ich gedacht, ich tue das gerade mal weiterleiten, weil von dir habe ich noch keine Nachricht gehabt.
Ich bin nämlich unterwegs gewesen mit einem Kollegen und eigentlich eben nicht aufs Handy geschaut, nicht dabei gehabt, sondern über vieles diskutiert. Und dann bin ich zu oben ins Training gegangen und ja, kurz bevor ich ins Tram eingestiegen bin in der Stadt, habe ich das dann realisiert, weil ich habe gefunden, mit dem Kollegen, wo ich unterwegs war, habe ich nicht gestört werden. Und dann ja, sind viele Push-Nachrichten, andere Nachrichten, irgendwelche Mitteilungen drauf auf dem Handy. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, jetzt doch. Weil eigentlich hätte man es ja an einem Montag könnten erwarten oder an einem Dienstag, wenn man so die Auslegerordnung gemacht hat.
Also ich habe wirklich so ein bisschen immer wieder ein bisschen geschaut, also ja, kommt es jetzt, oder, damit es nicht verpasst ist, dass wir uns irgendwie noch könnten abstimmen oder so. Und wo dann wirklich so ab dem Dienstagmittag nichts mehr gekommen ist, habe ich gedacht, ja, okay, gut, dann wartet man jetzt vielleicht doch noch bis zu dieser Nazi-Pause und gibt dem irgendwie vielleicht sogar eine Chance oder halt aus irgendwelchen anderen Gründen hat man da keine Handlung vorgenommen.
Ein von unseren Hörern hat mir auch geschrieben, am Dienstag oben war es. Machen Sie wirklich mit dem Stefan Lichtsteiner weiter? Wann kommt die Meldung? Ja, ist dann gekommen. Man hat ja aus den Medien dürfen erfahren, dass der Stefan Lichtsteiner sozusagen auch der ausschlaggebende Grund war, dass er sich verschwätzt hat, dass er an dem Mittwochvormittag in der Garderobe der Mannschaft gesagt hat, dass er spätestens zum Start von der Länderspielpause nicht mehr da ist. Und dann hat man natürlich einen Schlussstrich früher vollzogen, wie man das vielleicht eigentlich vorgehabt hat. Man hätte eben auch denken, gut, man wartet noch das Spiel gegen Luzern ab, allenfalls St. Gallen, weil dann kommt ja die dreiwöchige Nationalmannschaftspause und gibt dann auch einem neuen Trainer entsprechend die Möglichkeit, sein Team zu kennenlernen. Das ist nicht der Fall, die Training ist jetzt vollzogen worden, interimistisch der Luigi Nocentini im Amt. Finde aber, wenn ich so das Kommuniqué vom Club gelesen habe, schon eigentlich gute Worte gefunden, wo die sportliche Führung hier gewählt hat, auch selbstkritisch, wo man ganz klar gesagt hat, man hat eine klare sportliche Weiterentwicklung möchte sehen, aber es ist eigentlich nichts Sichtbares vorwärts gegangen. Und vor allem uns hat der Glaube gefehlt, dass sich das Ganze innerhalb nützlicher Frist verändern kann. Und man hat das Risiko gesehen von einem sportlichen Rückschritt. Und dann ist das natürlich absolut richtig und vor allem auch wichtig, dass man da einen Schlussstrich vollzieht.
Ja, also es ist wichtig, richtig. Ich kann nur schon überlegen, weil ich habe mir eben vorgängig noch ein bisschen Gedanken gemacht, okay, weißt du, also das, was wir letzte Woche besprochen haben, oder? Du hast schon gesagt, du siehst den FC Basel nicht oben mitspielen.
Meisterkandidat, habe ich gesagt.
Also du siehst ihn nicht als Meisterkandidat. Und ich bin irgendwie schon so, halt vielleicht auch historisch bedingt oder immer noch so ein bisschen mit dem dran, oder der FCB, der gehört einfach zu oberst oben an. Und eben jetzt kommt, und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, was will die sportliche Führung irgendwie genau mit dem FCB erzielen oder erreichen, oder? Und natürlich, wenn du halt so einen Umbruch hast im Sommer oder halt immer wieder einmal, dann ist es ja schon auch schwierig, dass du da kannst halt einfach eine Mannschaft formen und in Ruhe arbeiten. Du hast sehr viele Junge, die spielen wollen, die halt schnell einmal unzufrieden sind, ungeduldiger, auch gerade wenn sie halt vom Ausland kommen, dann ist der FC Basel einfach ein Sprungbrett. Und dann ist halt so ein bisschen meine Frage gewesen, so, ja, wo will man sich genau einordnen? Und dass du jetzt einen Trainerwechsel vornimmst, weil eigentlich gut gestartet, gegen IB Moral bewiesen gehabt, dann hast du gegen Sion wegen einer dummen roten Karte das Spiel eigentlich verloren. Und klar, Lugano ist momentan halt einfach für mich die Mannschaft, die am meisten überzeugt. Und das ist so das ein bisschen gewesen, wo ich momentan nicht selber genau weiss, wo ich das Ganze einordnen soll.
Wenn wir so ein bisschen auf Spurensuche sind oder eben die Auslegung auch machen, was der Trainer für Fehler hat, du bist jetzt auf die sportliche Führung zuerst gegangen. Mein Schluss am Ende hat sie es zu verantworten, welchen Trainer man holt. Und natürlich bei jedem Trainer praktisch ist, sag nicht, das Risiko dabei, aber du weisst im Vornherein nicht, wie es rauskommt, ganz klar. Es hat auch schon sehr gute Trainer bei Vereinen gegeben, wo man dann sieht, okay, wartet dann doch nicht. Also du hast nicht eine hundertprozentige Verlässlichkeit oder auch Garantie. Aber, dass man den Stefan Lichtsteiner noch geholt hat, zu einem Langzeitprojekt angekündigt hat, mit einem 3,5-Jahres-Vertrag und dass man ihn mit den höchsten oder mit sehr guten Trainern verglichen hat, das hat dann schon die sportliche Führung zu verantworten, wie zum Beispiel Daniel Stucki.
Wir haben diverse Beispiele, was geklappt hat. Pep Guardiola hat ein Jahr im Nachwuchs gemacht und ist direkt bei Barcelona eingestiegen. Der Company ist Spielertrainer bei Anderlecht gewesen, hat mit Burnley abgestiegen, jetzt bei Bayern München. Es gibt Pirlo, hat ein gutes Jahr direkt eingestiegen bei Juventus. Aber es gibt natürlich auch negative Beispiele, von dem her gibt es auch. Es gibt aber auch sehr viele erfahrene Trainer, die sehr viel Erfahrung haben, aber trotzdem gescheitert sind. Also wir haben das Risiko auf beiden Seiten.
Und darum muss ich schlussendlich die sportliche Führung hat schon viele Fragen stellen lassen, warum man ihn überhaupt verpflichtet hat, weil die fehlende Erfahrung, die hat man in so vielen Momenten gemerkt. Vor allem auch hat man nicht ein Staff gehabt, der das irgendwie hat können, ihn so gut unterstützen können, um das wettzumachen, das Manko, oder auch die sportliche Führung hätte es dann gebraucht, um quasi das Manko wegzumachen, aber die ist ja auch seit dem Sommer neu aufgestellt gesehen. Darum würde ich zuerst gerne ein bisschen auf Stefan Lichtsteiner eingehen.
Ja, also ich bin nur so ein bisschen dort abgeschweift gehabt, weil ich glaube, oder vielleicht das, was ich so ein bisschen auch sagen wollte, ist, es gibt sicher noch andere Probleme, die nicht ganz Pass gehabt haben, und da gibt es auch gewisse Indizien dafür. Und für mich ist das dann nachher so, du hast die Garderobe eigentlich wie verloren, oder? Weil wenn du die Garderobe verlierst, dann muss die sportliche Führung irgendwie handeln, oder zu einem Zeitpunkt, wo man sich vielleicht auch nicht so vorgestellt hat, oder meint, ja, so überlegt, es sind ganz viele Gedanken, die natürlich mitspielen. Und auch die Reaktion von Pacanin, man hat es auch schon können lesen und gesehen, ist natürlich schon sehr speziell gewesen, oder? Ein Föteli mit dem Salah, mit dem Guendredi, die nicht mit dabei sind, wo nach ein paar Stunden wieder gelöscht worden ist, so ein bisschen als Provokation verstanden worden. Aber auch sonst habe ich persönlich auch selber das Gefühl gehabt, Xherdan Shaqiri nicht wirklich ein Droht zu ihm gehabt. Das ist ein Spieler, wenn du den in deiner Garderobe hast, dann ich sage nicht, du musst Best Friend mit ihm sein oder so, der beste Freund mit ihm sein, damit ich es nicht auf Englisch gehe. Stefan verdreht schon die Augen. Aber trotzdem, oder, eine gewisse Wichtigkeit halt, die er für die Mannschaft auch hat als Bindeglied. Natürlich eben auch ich tue jetzt vielleicht schon vorgreifen, oder mit dem neuen Spieler, der kommt, wo man nachher nicht drüber schwätzen und sagt, hey, die Aussicht, dass er mit dem Cerdan Shaqiri zusammenspielen kann, dann merkst du halt schon, was der Cerdan für einen Stellenwert hat.
Absolut. Also, das ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Und das hat jede und jede gesehen, dass es nicht matcht zwischen Stefan Lichtsteiner und dem Cerdan Shaqiri. Und wenn du mit dem wichtigsten Spieler, der einen enorm grossen Einfluss hat, und es geht nicht nur um einen Platz, sondern auch in der Garderobe, im Zwischenmenschlichen, wenn du hier nicht gedroht hast, dann ist das Ganze eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und du hast natürlich immer unzufriedene Spieler, das musst du ja eigentlich auch haben, weil es werden selten alle zufrieden sein, vor allem die, die eben nicht dürfen spielen, die sind unzufrieden, aber denen musst du einen Weg aufzeigen. Die musst du trotzdem mitnehmen. Und das machen dann halt auch die erfolgreichen Trainer aus, dass sie die können mitnehmen und dass man dann karottieren und die neuen funktionieren. Natürlich ist das bei einem FC Basel, wo wieder, ich kann es jetzt nicht gerade parat, 36 Transfermutationen gehabt hat, extrem schwierig. Ja, das ist sicherlich nochmal ein Thema für sich. Muss das immer wieder so sein, gerade wenn man auch sieht, im letzten Match gegen Lugano, der Sturm ist neu gewesen, die Flügel sind neu gewesen, die beiden Achter sind neu gewesen. Das finde ich auch eine Challenge, um das Ganze dann zu entwickeln. Aber noch einmal, es geht vor allem im heutigen Fußball vieles auch um Menschenführung. Und da, glaube ich, hat der Stefan Lichtsteiner einfach versagt, um jetzt ganz böse zu sein.
Kommunikation, die ist so relevant und nicht nur eben jetzt mit der Mannschaft, sondern auch nach aussen. Und ich glaube, wenn der eben, also sowieso, es ist der schlechtmöglichste Zeitpunkt gewesen, um den Stefan Lichtsteiner für das Projekt zu lancieren. Auch wenn er jetzt irgendwie in einer Sommerpause gekommen wäre, das braucht so viel Arbeit, so viel Führung vom, eben, wie du gesagt hast, nicht nur vom Trainerstaff, aber ich finde auch von der Kommunikationsabteilung, von den Erfahrenen, die in einer sportlichen Führung schlussendlich auch sind, dass man ihm aufzeigt, was er für Aufgaben hat, auch nach aussen, oder? Und das ist wirklich, du hast das Gefühl gehabt, als er gekommen ist, er hätte so geschwätzt gehabt wie ein Spieler. Es war ihm eigentlich egal gewesen, was die Medien denken, was der rechts oder links denkt. Einfach mal rausgeschaut, oder? Und irgendwie hast du schon gesehen, okay, er ist in das Fettnäpfchen drin, das versucht er nicht mehr in das, aber ist immer wieder ineinander, dass er nachher halt, reintrampt und das macht es halt einfach nachher kaputt. Oder du sorgst dafür, dass man dann halt ja noch genauer sozusagen auf die Finger schaut bei dir.
Ja, wir können, wenn du das wieder ansprichst, der Umgang mit dem Marin Šotiček in der letzten Saison, der Taktiktafel gegen St. Gallen, Kommunikation, es ist zu warm gewesen, was ein Grund war für die Niederlage. Das hat er dann auch nochmal versucht zu erklären, wie er es gemeint hat. Oder dann eben vor dem Match gegen Thun, wo er sein Team beschrieben hat.
Es ist nicht so, dass wir ein Team haben, wo zum Gewinnen gemacht ist, sondern zum Entwickeln.
Das ist natürlich, wenn du nur das so hörst, ohne grösseren Kontext, ja, fatal, so eine Aussage.
Also es ist ja eigentlich... ist ja wirklich das, was er denkt, und ist eigentlich noch cool, wenn einer so ehrlich ist. Aber du bietest so eine Angriffsfläche, gerade auch, ja, von deinen Chefen schlussendlich, oder? Wenn du so eine Aussage machst, dann ist ein Eigengoal.
Und ist ja nicht so, nur weil du ein Top-Spieler gewesen bist, auf einem Top-Niveau gewesen bist, bei den grössten Vereinen, sage ich jetzt einmal, dass du dann automatisch auch gerade ein guter Trainer bist. Und die fehlende Erfahrung hat man ihm wirklich an vielen Punkten angesehen, angespürt, angemerkt. Eben gerade dieses Thema Menschenführung, er ist anders, sage ich jetzt mal, erzogen worden. Bei mir war es ein anderer Umgangston, wo er Spieler war. Da hast du gesagt, okay, Kevin, respektive Stefan, das verlangen wir, das machst. Und er hat das gemacht. Und heutzutage musst du halt erklären, musst aufzeigen, wieso und warum, was du erwartest. Und das nicht nur vermitteln, sondern dann halt, wenn es anders trifft, wie du es eigentlich vorgenommen hast oder wie du es erwartet hast, dass du dann sie dort auch wieder abholst. Und die Kommunikation, das ist einfach viel zu oft, hat das nicht stattgefunden.
Also ich glaube, vor allem heute, gerade auch in der Super League, ist das, glaube ich, schlussendlich eine Fähigkeit von einem Trainer, den du einfach immer hast müssen haben. Du hast nicht die grossen Staff, wo du als Trainer einfach in deinem Büro bist, am Morgen eine Besprechung hast mit all deinen Assistenztrainern und dann gehen die auf den Platz und du beobachtest, eben, man könnte sich das sogar noch so vorstellen, aus deinem Büro raus, aus dem Fenster, wer wie läuft. Und wenn du dann einmal mit dem Trainer überhaupt hast können schwätzen, dann ist das schon mal etwas sehr Spezielles gewesen. Gibt es auch sicher heute noch in gewissen Strukturen, wie in der Premier League oder halt auch in Top-Vereinen in der Serie A. Und dass du da aber schlussendlich in der Super League bist und ja, du hast tolle Erfahrungen, tolle Erfolge dürfen feiern, aber dass du dann nachher halt selber wieder klein musst anfangen und halt gewisse Fähigkeiten da musst auch haben, eben gerade jetzt in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Kommunikation, wo du halt einfach für den Verein eigentlich wie das erste Gesicht nach aussen bist. Du repräsentierst beim Erfolg wie auch beim Misserfolg, musst du hinter der Mannschaft, hinter dem Verein stehen und dann schlussendlich können souverän kommunizieren.
Und das hat der Stefan Lichtsteiner nicht geschafft. Mir ist aufgefallen, es ist eben die vorletzte Vorschau-Medienkonferenz gesehen, wie vor einem Spiel, da kann man ja immer als Journalist an die Medienkonferenz gehen, dann ist der Austausch mit dem Trainer und kann Fragen stellen. Und ich habe immer gefunden, er hat seine Entscheidung versucht zu begründen. Man hat natürlich gesehen, fachlich kein Thema. Aber dann hat es auch wieder eine Frage gegeben von jemandem und er hat es nicht ganz verstanden. Im Sinne von, glaube ich, akustisch nicht. Und dann so die Nachfrage ist einfach so unterschwellig aggressiv gewesen, wo ich dann denke, kannst du einfach sagen, hey, sorry, ich habe es nicht ganz verstanden, kannst du nochmal sagen. Und bei ihm ist es einfach so angriffig gewesen, leicht aggressiv und du hast ihm einfach irgendwie auch angemerkt, er hat keinen Bock. Und ja, das ist nur ein kleiner Teil vom Ganzen, aber das Gesamtbild setzt sich dann halt zusammen mit, was wir mitbekommen haben, aus der Mannschaft, aus dem ganzen Umfeld, dass halt gerade dieser Bereich ein grosses Manko war. Plus, was man einfach auch sagen müssen, die blutigen Zahlen. 27 Spiele hat er gemacht, der Stefan Lichtsteiner als Trainer vom FC Basel. Nur gerade 10 Siege hat er geschafft. Ein Schnitt von 1,22 Punkten. Er hat in der letzten Saison alle Ziele verpasst. Er hat mit diesem Punkteschnitt etwa die schlechteste Bilanz von einem Trainer seit fast 30 Jahren. Und er hat in diesen 27 Spielen 50 Gegengoal kassiert. Also fast 2 im Schnitt. Enorm hoch, wenn man immer noch denkt, es geht ja vor allem um die Super League. Ja, wir haben da noch Spiel 1 in der Europa League dabei, aber Super League und fast 2 Gegengoal. Das ist ein ganz, ganz schlechter Wert.
Ja, es ist definitiv nicht das, was man erwartet oder was man möchte sehen. Und mal die Zahlen, die du jetzt hier vorbereitet hast, so schwarz auf weiß gehören, tut natürlich brutal und bestätigt schlussendlich auch das Empfinden, wo wir hatten.
Und gerade Empfinden gegen Lugano, das ist mir dort auch wieder aufgefallen. Ich meine, du hast jetzt dann auch gesehen, wie Lugano das Bälle laufen lassen hat. Das kann ich faszinierend gefunden. Da hat man gemerkt, ja, die sind halt seit Jahren zusammen. Der Anto Gürgic ist für mich so der Granit Xhaka von der Super League. Also jede Aktion hat Hand und Fuß und der hat gewusst, ich gehe weg in den neuen Raum, es kommt ein anderer. Der Uran Bislimi extrem stark, der Renato Steffen überall. Und
sogar am Verteidigen. Am
Verteidigen. Der hat unglaublich Zug drauf gehabt. Und das Ball ist gelaufen. Aber beim FCB in der ersten Halbzeit Spielaufbau wollen machen, zack, so kommen wir nach. Und dann kommt der lange Ball auf den Stürmer. Aber der Stürmer kann den Ball weder annehmen, weil er ist viel zu hoch. Und wenn er ihn könnte annehmen, ist nicht einmal irgendein Mitspieler in der Nähe. Also ein wilder Can Zela gegen so einen Brocken wie der Mai hinten dran allein ausrichten. Also, was war die Idee gewesen von diesem Aufbau? Ist die Idee gewesen, wir müssen den Flügel reinkommen, müssen dann einen Achter hoch? Das ist das gewesen, wo mir halt auch den Eindruck erweckt hat, ja, die Inhalt oder die Ideen, die du hast, musst du einfach auch können vermitteln können. Und gerade gegen Lugano ist das für mich wieder ein Rückschritt gewesen. Ohne, ich meine, Lugano ist ein Top-Team. 13-2-1 Goalschuss, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Spricht alles Bandi. Aber einerseits, ja, musst du doch einen Plan haben, wie willst du das Aufbauspiel gestalten. Und dann natürlich nach dem 2-1 für Lugano ist die Mannschaft tot gewesen. Also, früher hat die Tauli werden gekommen und hat die einen umgesäbelt. Aber keine Emotionen drin. Man hat sich nicht gewehrt, dann schon mal eine Zelle ab, jetzt go Druck machen. Schockiere jetzt auch noch versucht. Die Mannschaft nicht mitgemacht. Also,
das war keine Einheit mehr gewesen. Also, das war noch nie wirklich eine grosse Einheit gewesen. Und das war, glaube ich, das gewesen, was du wirklich gesehen hast, im Spiel gegen Lugano. Die Luganesi, die wissen ganz genau, was sie am Aufbauen sind, was sie in den letzten paar Jahren investiert haben und was sie für Ziel haben. Und dementsprechend treten sie einfach auf. Spieler, die schon länger zusammenspielen, die man Stück für Stück verbessert hat auf gewissen Positionen und so eine Entwicklung anbringt, die beim FC Basel einfach eben, du hast vorne schon angesprochen, kann mit den Transfermutationen. Von neuem müssen wir aufbauen, das braucht, ist sehr viel Risiko, braucht dann natürlich entsprechend einen Trainer, der das kann moderieren kann. Und einmal mehr ist, glaube ich, dort gerade wirklich der Beweis gewesen, dass mit dem Stefan Lichtsteiner seit dem Wechsel vom Ludovic Magnier viel mehr kaputt gegangen ist, als wirklich besser geworden ist. Oder?
Und folgt dann auch dahingehend, du hast es, glaube ich, in der vorletzten Folge erwähnt gehabt, was man auch gesehen hat vom Thun-Match gesehen, wo die Aufstellung vorgelesen worden ist im Stadion vom Speaker und dann der Trainer erwähnt worden ist, auspfiffen worden ist oder es viel Pfiff gegeben hat. Also kann man glaube auch festhalten, dass der Stefan Lichtsteiner ein von der unbeliebtesten Trainer gewesen ist in den letzten 30 Jahren im FCB, wo gerade auch bei den Fans, man natürlich ist Trainer kommt besser an, wenn er erfolgreich ist, wie wenn er nicht erfolgreich ist. Mit dem Paulo Sousa sind aber auch nicht alle immer warm geworden, wo er auch da war und das durchaus noch gut gemacht hat. Aber der Stefan Lichtsteiner, ich habe selten jemanden gehört, der gefunden hat, wo, der gefällt mir, der mag ich.
Ja, es ist ja auch die Interaktion im Stadion mit dem Publikum, oder? Ich meine, auch die ist ja kaum vorhanden gewesen. Wenn du hast das gerade am Anfang noch oft kritisiert gehabt, wenn du nicht einmal deinen Spieler nach dem Match die Hand gehst auf dem Platz, oder, sondern einfach jedes Mal gerade verschwindest, wie will man die gerne haben, wenn man die nicht kennt? Also, weißt du, wenn man die nicht spürt, wenn man nicht weiss, was dir das bedeutet, ganz viel wahrscheinlich, oder? Ich meine, er macht das ja nicht einfach nur so zum Spass. Aber du musst verstehen, wer du musst auf deine Seite gewinnen. Und das ist schon auch etwas, was man, glaube ich, hier wieder lobenswert kann gerade gegenüber der Muttenzer-Kurve erwähnen, oder? Die Lautstärke und der Zusammenhalt hinter dieser Mannschaft, hinter diesem Verein, ist schon sehr, sehr cool, muss man sagen.
Zum eine kleine Lanze brechen, was ich beim Stefan Lichtsteiner cool gefunden habe, wenn er an der Seitenlinie war, hat immer ein FCB-T-Shirt da gehabt. So ein Fanliebling da vorne, FC Basel, mal mit einem Motiv drauf oder so. Mein Detail, das mag nichts über Qualität auf dem Trainer aussagen, aber trotzdem, ich finde das sympathisch, wenn einer nicht kann, im Hemli dort steht oder sonst was, eine Trainerhose anständig angezogen, plus noch trotzdem die Identifikation vom Verein.
Er hat einen richtig geilen Schnitt gefunden gehabt und einfach das T-Shirt hat ihm sehr gefallen. Ist Gespräch, und ich mal mit ihm so ein bisschen hatte und ja, dann haben wir es auch von diesem T-Shirt gehabt. Dann hat er gemeint, das ist ein geiler Schnitt und ja, das auch sieht cool aus und alles. Also, das hat ihm gefallen, ja.
Eben, dann doch eine Spur dort von dieser Basler Identifikation, die er dabei hatte. Aber ich glaube, eben, nochmal Schluss am Ende. Der FCB ist der grösste Club in der Schweiz, bietet ein extrem dynamisches Umfeld. Du hast es eingangs erwähnt, der David Degen. Ich meine, solange er dort an der Spitze ist, wird es nie ruhig sein rund um den Club. Ich glaube, in der Transferpolitik werden wir auch nochmal auf ihn sprechen kommen. Aber das musst du dann halt einfach können aushalten. Du musst es können managen. Und dem Ganzen ist der Stefan Lichtsteiner nicht gewachsen gewesen. Welche Aktion, wenn wir langsam bei diesem Themenblock zum Ende kommen, trotzdem, welche Aktion von ihm, welche Aussage, welcher Spruch, was bleibt dir noch hängen von ihm, was wir vielleicht jetzt nicht erwähnt haben?
Boah, das ist gar nicht. Im Fall nicht, ich weiß es nicht. Du sagst jetzt sicher dort, wo er gesegelt ist nach dem einen Gold.
Und der Stresswürfel.
Schon, ist das so? Ist das
also, so? Habe ich noch nie gesehen, dass ein Trainer einen Stresswürfel dabei hat.
Ja,
oder wo noch mit dem Amir Boschi noch so eine Tête-à-tête gehabt in der Coaching-Zone.
Ja, stimmt, ja. Aber da hast du eben gemerkt, da ist ja noch das feste Spieler eigentlich so ein bisschen. Es ist schon so viel passiert, ja.
Also,
ja,
wahrscheinlich. Muss man denen sagen. Er ist dann auch noch gesperrt gewesen in der Rückrunde, weil er die ein oder andere geile Karte bekommen hat.
Ja, stimmt.
Auf dem hat es schon ein paar Aktionen von ihm gegeben. Ich sage jetzt nicht, dass alle positiv gewesen sind oder gut, aber irgendwie so ein bisschen haften bleiben. Mir jedenfalls. Aber ich sehe, du hast dem da nichts mehr hinzuzufügen. Dann machen wir doch den Ausblick. Der FC Basel ist auf Trainersuche. Fragen wir uns zuerst einmal, was muss der neue Mann aus deiner Sicht mitbringen? Was für Anforderungen muss er erfüllen?
Also, ich glaube, und das ist aber auch mir immer als Spieler extrem wichtig gewesen, einer, der zwischenmenschlich halt einfach wirklich ein Gespür hat für die Situation von einem Spieler, egal in welchem Stadium das sich befindet, ob es ein Junge ist, einer, der ja sonst schon Erfahrung hat oder eher seine Karriere ausklingt. Ich glaube, das braucht sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und Geduld, dass du dir dort die Zeit nimmst. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass du dafür dementsprechend Staff um dich herum hast, wo dich unterstützt in der ganzen Trainingsgestaltung, wo du dem Staff kannst eine Spielphilosophie übermitteln, weil das ist auch etwas, wo beim FC Basel wirklich nicht erkennbar ist, wie kommen wir oder wie kommt der FC Basel zu diesen Goals und wie kann der FC Basel die Box besser besetzen offensiv, aber natürlich auch, ich meine, jetzt hast am Donnerstag und am Sonntag ein ähnliches Goal bekommen, Ball auf der zweiten Pfosten in den Rücken von der Verteidigung und dann passiert das Goal. Ja, wie können wir dort in diesen Situationen besser arbeiten? Und ich glaube, es ist wirklich so, ein Trainer mit einer klaren Spielphilosophie, wenn ich nochmal zurück auf deine Frage komme, und mit Fingerspitzengefühl in der Menschenführung.
Gutes Stichwort Menschenführung, die Empathie, die wichtig ist. Ich denke, mehrsprachig wäre schlussendlich auch wichtig, weil du hast so ein internationales Kader und schon halt auch, dass du den Beweis erbracht hast, dass du junge Spieler kannst entwickeln kannst. Möchte ich hier noch anfügen, weil du hast so viele junge Spieler. Wenn wir denken, wer alles neu im Sommer zum FCB gekommen ist, braucht es die Erfahrung auch. Also das fände ich jetzt schwierig, wenn einmal ein Trainer kommt, der erst seit einem Jahr auf höchster Stufe trainiert hat. Höchster Stufe meine ich im Profigeschäft, nicht höchster Stufe erste Bundesliga als Beispiel oder erste französische Liga, einfach auf Profi-Ebene. Das finde ich ganz wichtig.
Ich glaube, dort ist es einfach wichtig, dass du die Erfahrung hast, vor allem halt auch, damit du dir schon mal bewusst bist, was schlägt alles auf dich ein, oder? Das war ja genau das gewesen, auch wo der Lichtsteiner überfordert war, was für Aufgaben, man sagt immer, das Pflichtenheftchen dann schlussendlich mit dir mitträgst und dass du dir dann nachher auch super kannst, denen gerecht werden, ja, diesen Pflichten.
In der Schweiz gäbe es für mich zwei spannende Kandidaten. Der Mario Frick, weil ich finde, der hat bei Luzern gute Arbeit geleistet, kann junge Spieler entwickeln. Soll es aber nicht werden, wie zu vernehmen ist. Der Patrick Rahmen ist natürlich auch naheliegend, kennen ihn alle mit FCB-Vergangenheit, wo Spieler kann entwickeln, wo offensiven Fußball spielen, wo in der Kommunikation auch klarer ist, das hat er bewiesen. Und natürlich auch bei den Fans wird es gut ankommen.
Ja, das ist natürlich dann wäre ein geschickter Move, weil du halt einfach wieder eine Identifikationsfigur sozusagen könntest zurückholen. Ich sage, das wäre sicher auch spannend als Sparring-Partner, wo natürlich auch seine Meinung sagt, aber dann schlussendlich auch sehr stark in der Kommunikation ist, wenn es dann noch eine gewisse Entscheidung gibt, wo dann musst du halt mitverantworten, dass du dort daraus das Beste machst. Und natürlich der ich glaube, du bist in Zahlen besser der erfolgreichste Trainer unter dem David Tagen. Von denen 10, die es bis jetzt waren.
Unter dem David Tagen, genau, hat der zweitbeste Schnitt hinter Moos Fischer. Aber das ist ja nochmal andere Zeit gewesen. Also von dem her, ja, unter dem David Tagen. Und der David Tagen hat ja auch schon eingeräumt, dass es ein grosser Fehler war, dort mal den Patrick Rahmen zu entlassen.
Was natürlich dort nicht so für ihn spricht, ist die Mehrsprachigkeit.
Und vielleicht wäre es trotzdem gut, einen unbelasteten in das Haifischbecken vom FCB zu begeben, wo nicht irgendwie ja eben schon mit dem und dem verbandelt ist oder halt eine Vorgeschichte hat, unbeschwert an das Ganze kann dran gehen. Und die Informationen, auch die wir haben, deutet Stand heute alles darauf hin, dass es ein Mann ist, der aus dem Ausland kommt. Und vor allem so das Gebiet Deutschland, das dort eigentlich gesucht wird, würde ja insofern auch passen, weil mit dem Andreas Herrmann von der sportlichen Leitung ist ein Mann aus Deutschland dort in der Verantwortung, wo natürlich dort ein grosses Netzwerk hat. Darum hat zum Beispiel die BZ von einem Markus Fiedler geschrieben. Der war bei Magdeburg Trainer gewesen und vorher im Nachwuchs von Stuttgart. Und darum der Andreas Herrmann kennt. Namen werden umgereicht wie Sandro Wagner, ein sehr prominenter Name, sozusagen ein bisschen der Glamour-Faktor, der aber sicher nicht preisgünstig ist. Der Name Alfred Schreuder wird genannt, der schon mal Thema war, der auch Erfahrung mitbringt aus verschiedenen Vereinen, zuletzt bei der deutschen Nationalmannschaft Assistent war. Now hat der Nenad Bjelica ins Spiel gebracht, der bei Union Berlin war, wo dort grobe Vorfall hatte. Er hat einmal Leroy Sané ins Gesicht gelenkt und ist wegen dem gesperrt worden. Wie es immer ist, es werden viele Namen umgereicht und dann kann es sein, dass es plötzlich ganz ein anderer wird. Aber ja, es wird sicherlich spannend dann zu sehen, eben, was es für einen Trainer ist, vor allem mit welcher Biografie.
Was hast du das Gefühl, kommt der Trainer noch vor der Nazi-Pause oder wartet man jetzt? Ich meine, der Luigi Nocentini, der ja doch auch, finde ich auch noch spannend, zuletzt eben habe ich das Gefühl gehabt, nach dem Celestini und dem Mann ja eher ein bisschen, Reservistenrolle eingenommen hat und der Assistenztrainer, der jetzt ad interim die Mannschaft übernehmen
darf. Also ich gehe schon davon aus, dass bis zur Nazi-Pause das geklärt ist. Also das fände ich auch wichtig. Und
also nach dem Wochenende, dass dann wieder jemand kommen könnte, oder wie?
Nicht unbedingt, dass also nächste Woche schon muss anfangen, aber es kommt okay. Ja Luzern und dann kommt St. Gallen und nach dem Match gegen St. Gallen ist dann die Nazi-Pause und dann wäre es sicher wichtig, wenn der neue Mann da wäre und mit dieser Mannschaft entsprechend kann anfangen zu arbeiten, dass er seine Ideen kann vermitteln kann, vor allem auch, dass er die Spieler kann kennenlernen kann. Das ist ja schlussendlich immer das Wichtigste und das ist dann natürlich auch spannend zu sehen. Die Spieler, plötzlich haben andere Spieler, die unter Stefan Lichtstein noch vielleicht schlechtere Karten hatten, eine neue Chance dort auch sich zu beweisen. Und natürlich wird es dort auch eine Rolle spielen, wie schafft es denn der neue Trainer, der Xherdan Shaqiri, einzubinden. Abservieren kannst du nicht. Und die Frage ist, wie stark du das Spiel auf ihn ausrichten, respektive wie du ihn einbinden. Wir haben das auch schon ein paar Mal diskutiert. Also das wird dann immer eine Challenge sein. Und wir sind da beide der Meinung, es kann nur ein FC Basel mit dem Xherdan Shaqiri in dieser Saison geben. Aber das ist natürlich auch eine Personalie, wo sich der Trainer oder der neue Mann dann muss darum kümmern.
Und ich weiss, wir sind jetzt eben eigentlich schon beim neuen Trainer, aber an dieser Stelle, wenn ich jetzt gerade schon gesagt habe, eben den Luigi Nocentini, der das Interim übernimmt, kann man ja auch noch schnell festhalten, haben wir noch nicht, der Mario Cantalupi hat auch der FC Basel müssen verloren mit dem Stefan Lichtsteiner zusammen.
Genau, auch das ist wenig überraschend, wie der Stefan Lichtstein ist so gesehen, wo der Mario Cantalupi kontaktiert hat, wo ihn hat wollen, wo ihn dann da angeholt hat. Dürfen nicht vergessen, der Mario Cantalupi ist in der letzten Saison Trainer gesehen von U21 und hat dann im Winter erfahren, dass er nicht mehr ab dem Sommer soll die Mannschaft betreuen. Also der FC Basel hat nicht mehr als U21-Trainer und kommt dann als Assistenztrainer von der ersten Mannschaft zurück. Ja, ist dann irgendwie folgerichtig, dass auch muss gehen. Aber wo dann natürlich der Staff noch von aus dem Simone Grippa besteht, wo der Luigi Nocentini unterstützt und immer noch mit dabei der Patrick Bardu. Pascal Bardu, wo auch ja mit dem Stefan Lichtsteiner gekommen ist, der sich um das Talentmanagement kümmert.
Wie ist das so für dich? Simone Grippa, noch vor ein paar Monaten oftmals hier im Basilisk-Studio mit dir gewesen und jetzt irgendwie so vom Talentmanager so.
Offen geschafft, ja, aber auch bringt vieles mit. Ja, und spannend zu sehen. Und wenn dann im siehst, wie er die Aufgaben angeht in den Training, wie präsent er ist mit der Kommunikation und ja, natürlich mit seiner Mehrsprachigkeit, dort einen coolen Impact hat.
Ja, ich glaube auch, wertvoller Mann, einer, der, ja, die Empathie und das Verständnis als Spieler mitbringt, wo gerade auch in der Super League und ja, einfach die Empathie mitbringt für die Spieler.
Und diese Woche hat er ja selber noch ein bisschen ginkt. Es war ein Novartis-Turnier gewesen. Am Dienstag, dort auch ist Stefan Lichtsteiner auf dem Platz für den FCB, Valentin Stocker, Simone Grippo, Gabriel Wieter im Goal, den haben wir vergessen, Goalie-Trainer bleibt natürlich auch ein wichtiger Bestandteil vom ganzen Staff. Und da habe ich auch Nachricht bekommen, also am Deadline-Day, dort wo man noch Spieler verpflichten können, gehen gewisse Protagonisten vom FC Basel kicken am Novartis-Turnier. Ja, löst dann halt auch wieder einfach etwas aus.
Musst machen, weil Novartis wahrscheinlich sehr viel Geld immer noch FC Basel überschiebt und denen musst du den Pflichten auch entgegenkommen, aber es ist definitiv, wer auch immer das Datum ausgesucht hat, nicht optimal angesetzt worden, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass wenn jetzt wirklich noch irgendetwas geplant gewesen wäre, dass die nicht auf dem Platz gestanden wären.
Absolut, aber es ist halt so ein bisschen auch das, spielt dann wieder drin, dass halt Ankündigungen gemacht worden sind. Wir nehmen es nochmal führen. Transfersummer. Der David Degen im Santiago Park hat gesagt, es kommt noch einmal ein Stürmer bis Ende August. Und ein Linksverteidiger ist auch angekündigt worden, von Andreas Herrmann im hauseigenen Podcast. Gekommen sind ein Rechtsverteidiger, der auf der linken Seite spielen kann. Und kein Stürmer. Also falsche Versprechungen gemacht worden vom David Degen. Man hat wichtige Spieler verkauft, wie Dominik Schmid. Oder am Sturm hat man Albion Ayeti abgegeben und einen anderen Hunziko. Und jetzt steht man mit zwei Stürmern da.
Ja, schon so ein bisschen der Eindruck auch da, dass eine gewisse Breite fehlt, auch gerade wenn du halt schlussendlich das vergleichst mit dem Kader von anderen Superleague-Mannschaften, was die dann nachher halt doch auch noch zum Teil für Erfahrung könnten einwechseln oder wie die so ein bisschen aufgestellt sind, ja, dann ist schon sehr eine junge Mannschaft, wo natürlich tolle Spieler hat, aber noch sehr viel Entwicklungsbedarf.
Ja, der David Degen gesagt, vom Sommer, ja, wir werden jeden Stein umdrehen. Und die Mutationen hat es gegeben mit 10 neuen Spielern. Es ist wieder unglaublich viel passiert. Eben auffällig auch hier, von diesen 10 neuen 6 Stück, die 21 sind oder jünger, halt auch hier, ja, die sollen sich entwickeln und dann tut man die für Teuergeld verkaufen. Aber was auch nicht zu erwarten war, der Medinho und der Tele sind beide noch da. Also dort hat man ja auch dürfte davon ausgehen, dass die Angebote bekommen, wo der FCB findet, ja, die Angebote sind interessant, die nehmen wir an, die Spieler möchten ja den nächsten Schritt machen.
Ja, der Tele ist weit entfernt von seiner Bestform. Ich meine, ich glaube, ich bin überzeugt, das halbe Jahr beim HSV hat ihm nicht gut getan. Er hat dort unbedingt anscheinend wollen, den Schritt können wagen und wollen unter dem Jahr dann schlussendlich wechseln. Aber das zeigt vielleicht einmal mehr, dass es doch gut tut, wenn man ein bisschen Geduld hat. Es rennt ja eigentlich einem nicht davon, sondern halt wirklich nochmal eine gewisse Konstanz bekommt, weil ja, schlussendlich ist er auch im Moment nicht beim FCB wirklich gesetzt.
Im Moment ist es. Also hat er keinen Impact, wenn er aufs Feld kommt, sondern er fällt eher negativ auf. Weil man weiß ja eigentlich, was er kann. Das kann im Moment einfach auch nicht auf den Platz bringen. Wenn wir aber zu einem neuen Mann kommen, der am Schluss noch verpflichtet worden ist, es ist der zweitälteste Neuzugang, der Clément Michelin. Schöner Name, wie ich finde. Und ja, er soll quasi die Baustelle beheben, die sich aufgetan hat. Eigentlich hat man ja auf den Abgang von Dominik Schmid reagiert und den Colin Lewis geholt. Der ist aber halt verletzt. Und ja, mit dem Moussa Cissé hat man sich vielleicht eingestehen müssen. Ist es vielleicht nicht die beste Kombination dort hinten? Und darum haben wir dort hinten jetzt nochmal einen neuen Mann geholt, der internationale Erfahrung mitbringt.
Ja, und du hast vorgängig auch schon mal angesprochen, eben ein Rechtsverteidiger, der links kann spielen. Ich glaube, dass der eine hast, der vielleicht auf beiden Seiten kann spielen kann, ist gar nicht einmal so schlecht, weil eben, ich nehme mal an, mit dem Tsunemoto rechnest du einfach, dass er halt auf der rechten Seite läuft. Der Kevin Rüegg spielt überhaupt keine Rolle mehr. Dann hättest du dort auf jeden Fall ein Backup und,
ein angestammter Backup, wie du hättest, der Vuja, wo sie überall bringen hinten, ja. Aber aktuell eigentlich ja auch noch der Backup war in der Innenverteidigung, was ja seine angestammte Position ist.
Genau, und dann kann ich mir schon vorstellen, ja, dass wenn er jetzt so einschlägt und auf der linken Seite wird spielen, dass du dann noch eine, vielleicht auch wieder ein bisschen einen engen Pass hast oder halt einfach ja mit dem Vuja rechnest, weil man muss schon sagen, der Vuja macht eigentlich einen guten Job und verdient sicher auch ein bisschen Spielzeit. Ich glaube, kann man auch vorstellen, dass in seiner Situation und mit seiner Klarheit, die er hat, ist es ihm egal, wo, hauptsache er kann spielen. Ja, dass es dann nachher halt für Sisse und für Luis dann nachher wieder eng wird.
Und du hast es auch schon angesprochen gehabt, der Clément Michelin in der Medienmitteilung vom FC Basel werden immer schöne Worte gewählt und die neuen Spieler sagen natürlich auch, der FCB kennt man von den internationalen Auftritten. Bei ihm ist es aber eben speziell gewesen, weil er sowohl in der Medienmitteilung der Xherdan Shaqiri erwähnt hat und auch im Video, das man auf den sozialen Medien aufgeladen hat, der Club, ist die Frage gewesen, worauf freust du dich denn beim FCB am meisten?
Je dirais forcément quand on est un fan de foot, on sait qui joue dans l'équipe et jouer aux côtés de Shaqiri, c'est quelque chose.
Und er sagt da, etwas Besonderes sei es, neben Xherdan Shaqiri können spielen. Ist jetzt auch Schweizer Verhältnis eher selten, dass ein Spieler so etwas sagt.
Ja, aber schlussendlich, der Xherdan Shaqiri hat eine tolle Karriere gemacht und wir haben es auch schon so oft darüber gehabt, was hat er, was bringt er für einen Mehrwert und wenn du halt schlussendlich, ja, bodenständig bist und wirklich willst weiter vorankommen, dann kann der Xherdan Shaqiri natürlich schon auch ein Beschleuniger sein, zum besser werden, wenn du das so akzeptierst, dass er halt auch mal ein bisschen kann gröber werden.
Was ich noch spannend gefunden habe, der FCB hat also einen Steckbrief veröffentlicht mit Informationen zum neuen Spieler und da ist auch gefragt worden, wer denn sein Idol sei. Und da hat er den Cristiano Ronaldo genannt. Finde ich, wäre schon mal noch speziell für einen 28-jährigen Außenverteidiger.
Das stimmt, ja.
Wer war früher noch dein Idol auf dem Platz?
Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, die Zeiten, und dann nachher hat sich
das... Du als Abwehrspieler, der Stürmer.
Ich bin zuerst Stürmer gewesen. Hey, du, wo eigentlich alles weisst, SV Muttens, gehst du mal schauen, wo ich gespielt habe im Sturm. Nein, wirklich,
ich kann... Ja, das sind auch die Zeiten gewesen, wo sie wahrscheinlich nicht so besonders erfolgreich gewesen sind.
Entschuldigung.
Hey, nein, einfach am Schiessen wegen nichts. Wieso?
Nein, ich erzähl weiter, ja, ich tue Samuel Eto'o, gut, ja.
Nein, ich bin wirklich immer im Sturmflügel gewesen und das mit dem Verteidigen hat sich dann erst eigentlich immer mit dem Switch in Beachsoccer ergeben. Ich habe jetzt nicht irgendwie mit meiner Größe, habe ich die Fallrückzieher nicht gerade im ersten Jahr perfektionieren können und das ist dann natürlich schon auch wichtig. Aber halt doch eher noch gut gewesen, Ball verteilen, technisch und dann noch eine hinter eher gewesen und dementsprechend ja, auch noch verteidigt. Mein Idol Samuel Eto'o, Paul Pogba hat dann noch einen gegeben. Und ja, natürlich halt, wenn du selber auch noch dunkelhäutig bist mit italienischen Wurzeln, dann ist Mario Balotelli natürlich zu den tollen Zeiten, wo er dann noch den Kopf einigermaßen gehabt hat. Und,
das war aber eher selten der Fall gewesen.
Ja, aber trotzdem halt.
Aber hast du einen FIFA auch mit ihm Gang geschaut? Genau, haben wir, haben wir schon erfahren.
Dann ist das natürlich schon auch.
Nein, verstanden. Und
Zine?
Zum Balotelli natürlich unvergessen, das Goal gegen Deutschland und der Jubel. Das ist ein Bild, das immer geprägt wird.
Mit den blauen Tape-Streifen.
Genau, genau. Hey, nein, bei mir, ich bin halt grosser Fan vom deutschen Fußball und so aufgewachsen, wo Borussia Dortmund gut war. Und durch die Verbindung habe ich den Matthias Sammer cool gefunden. Ich bin halt ein Verteidiger gesehen und darum auf die Verteidigung geschaut. Und ich habe gefunden, der Matthias Sammer hat dort auch eine neue Rolle drin gebracht. Nicht nur der Verteidiger hinten, hölzern und hält den Ball weg, sondern technisch noch ein bisschen etwas mitgebracht, Ball können verteilen, nach vorne tragen, ja, und hat auch eine erfolgreiche Karriere gemacht und einfach so Typ her, ja, darum habe ich den Matthias Sammer noch cool gefunden gehabt.
Was bist denn du schlussendlich wirklich für ein Spielertyp so gewesen? Ein
Defensivspieler. Ich habe zwar auch zwischenzeitlich in einer Juniorenmannschaft, im gleichen Alter, wo du jetzt Mutters gesehen bist, habe ich auf dem Flügel gespielt. Ich weiss bis heute nicht, was der Trainer an mir gesehen hat auf dem Flügel, um ganz ehrlich
zu sein. Bist du schnell
gewesen? Nein. Und ich kann nicht dribbeln. Aber ja, trotzdem mannschaftsdienlich. Ist aber auch schön gewesen, der Kollege und ich haben uns immer abgewechselt. Er hat das Heimspiel gemacht und ich das Auswärtsspiel. Und du hast so gut können spielen, es hat trotzdem den Wechsel gegeben. Also ja, es ist ein bisschen eine spezielle Saison gewesen. Wir sind aber nicht einmal so schlecht gewesen, sind trotzdem mal fast aufgestiegen. Aber eben nein, sonst ganz klar Defensivspiel.
Bei welchem Verein ist das? Das
eben beim SV Muttenz, bei den Junioren, genau. Ja, bei den Junioren.
Außer der FCB hast du sonst noch für einen anderen Club jemals gespielt eigentlich?
Für den FC Münchenstein.
Wirklich?
Zwischenzeitlich, ja. Und dort sind wir auch in die zweite Liga aufgestiegen. Aber eben dort in einem Erwachsenenalter natürlich als Verteidiger dort mit dabei gewesen.
Hast du jetzt Geld bekommen?
Nein, sicher nicht.
Was jetzt?
Dritte Liga,
so.
Nein.
Ja, weiss ich nicht.
Ich bin nicht bei Vereinen, wo gesehen wird zahlen und Mengen. Bodenständig, hat das aus Freude gemacht. Mit vielen Kollegen dort. Schon eine richtig coole Saison gewesen. Wir haben geschafft gehabt, der FC München ist lange, glaube ich, dort nicht mehr in der Zweitliga gewesen. Und dort haben wir etwas geschafft, was, ja, ist wirklich cool gewesen, muss ich sagen. Und wenn wir jetzt vorher schauen, der nächste Match gegen den FC Luzern, auch mit einem neuen Trainer seit dem Sommer, mit dem Jörg Portmann, hat man vom eigenen Nachwuchs offen geholt. Und wenn man anschaut, wie die Innerschweizer in die Saison gestartet sind, kann man sagen, der Start war gar nicht gut gewesen. Die ersten beiden Spiele sind verloren gegangen. Aber seitdem läuft es besser. 5 Spiele hintereinander hat man nicht verloren. Und zuletzt doch ein 3:3 gegen Ibe bringt Luzern aktuell auf den 6. Platz.
Ja, eine Mannschaft, die, wie wir wissen, halt viel mit der eigenen Jugend versucht zu schaffen. Dementsprechend auch der Entscheid, dass man den Portmann dort aufgezogen hat in die erste Mannschaft, nicht wirklich überraschend gewesen, dass man dort in der eigenen Reihe jemandem versucht, die Chance zu geben. Natürlich, wenn du dann nachher die ersten 2 Spiele siehst und gerade mal 6 Goal bekommst und nur 1 kannst schiessen, dann, ja, stellst du vielleicht schon mal Fragen, aber man sieht eigentlich auch hier eine Entwicklung und dass du gegen IB 3:3 kannst machen, ist natürlich auch als Erfolg zu werten.
Und nach den ersten beiden Spielen hast du auch einen neuen Goalie geholt oder wieder einen neuen Goalie, nachdem der erste neue Goalie, der Simoni, extrem gefloppt hat, hat man den Carlo Letizia geholt und ja, er macht es deutlich besser, aber auch nicht ohne Fehler, auch schon darum sei bekommen, aber sonst hinten natürlich ein starker Rückhalt. Man hat mit dem Mikola Jewski vorne einen jungen, ganz tollen, interessanten Stürmer. Der Bertone vom Meister Thun geholt, der Stabilität im Mittelfeld bringt und mit dem Di Giusto, wie ich finde, immer noch einfach einen extrem coolen Kicko in der eigenen Reihe hat, der mit seinen Aktionen jeder Mannschaft KW machen kann.
Ja, wo auch die Super League extrem gut kennt. Natürlich ein kreativer Spieler, der umwirbelt und so entsprechend gut machen kann. Du hast die Goalie-Situation angesprochen, Kano.
Ich wollte gerade lancieren. Ein Spieler vom FCB hätte ich da sicher gern zurückgekehrt in die Schweiz. Aber das passiert nicht. Der Jonas Amlin.
Ja, also der Mirko Salvi hat sich ja am letzten Sonntag gegen Lugano sehr früh schon wieder einwärmen und dann hast du gedacht, okay, ja nein, das geht nicht. Aber was mich überrascht hat, es ist jetzt das andere Bein. Also es ist nicht so wie die Verletzung, die er schon auskuriert hat, sondern es ist das andere Bein und jetzt fällt er gerade mehrere Wochen aus.
Ist extrem heftig. Ja, holst einen neuen Goalie, einen Anker, einen Vierungsspieler. Und was halt ist, ja, er hat natürlich vor dem oder beim Vorbereitungsstart erzählt gehabt, dass er parat ist für das neue Projekt. Also zwar nicht gespielt hat in der Bundesliga, aber eben die Umstellung im Schlafen, Ernährung, bla bla bla, hat, ohne dass ich es schlecht machen wollte, aber hat er ausführlich dargelegt gehabt. Hat ja dann in einer weiteren Medienrunde hat er gesagt, er spürt extrem viel Negativität um den Club, aber eben, wenn du sagst, du bist so gut parat für die neue Saison und du spürst so viel Negativität und das ist nicht nötig, ja, dann musst du halt einfach liefern können. Und das ist natürlich schon, ja, schwierig. die ganze Situation dort, wenn du dann nicht kannst performen. Und eben jetzt bist du mehrere Wochen out. Von dem her wird der Mirko Salvi in den nächsten Wochen ja, im Goal stehen und ist dann schon spannend zu beobachten, wie es dann mit einem Jonas Omlin bei seiner Rückkehr weitergeht.
Ja, wir haben ja auch die Diskussion so gehabt, soll man den Jonas Omlin jetzt bringen oder nicht. Eben, wo er zur Pause raus ist, habe ich gedacht, ja, jetzt hat man den Salat, ist das Risiko eingegangen und hat ihn spielen, einfach weil er die Nummer 1 ist, so an unsere Diskussion zurückgedacht hatte. Wo ich dann nachher gelesen habe, dass das andere Bein ist, ja, habe ich mich dann nachher gefragt, ist es jetzt wirklich noch Pech oder einfach ein strukturelles Problem bei ihm? Oder eben, du hast es gerade erwähnt schon vorher, er hat schon sehr viel umgestellt, auf jeden Fall, was zu festhalten ist für einen Sportler, extrem frustrierend.
Das definitiv. Vor allem, weil er sich ja auch sehr viel vorgenommen hat. Und das hat man auch gespürt, das hat man auch gesehen. Und ja, gerade so eine Persönlichkeit würde am FCB gut tun, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch hier wieder Garderobe im zwischenmenschlichen Bereich die Leute abholen. Aber ja, passiert leider nicht.
Es gibt keine Medienkonferenz heute. Das heisst, du hast nicht die Chance, ein bisschen rauszuspüren, wie der Luigi Nocentini die Mannschaft einstellt jetzt auf das Spiel gegen Luzern. Darum treffen wir doch ein paar Annahmen. Was denkst du, wie wird er die Mannschaft aufstellen? Oder zuerst einmal vielleicht so, wie nimmst du den Nocentini wahr?
Sehr ruhig. Also klar ruhig im Sinne von, er ist ja jetzt selten ein gesehen, der auf der Bank rumgetigert ist beim Ludovic Manja, der Austausch mit dem Fabio Celestin, der ist jetzt nie aufgefallen, dass er jetzt irgendwie, so wie ein Mario Gontaluppi, weisst, der ist schon einmal impulsiver gewesen an der Seitenlinie und sonst seine Arbeit macht.
Aber Nocentini ist mir beim Ludovic Manja schon so in Erinnerung geblieben, dass er eigentlich schon fast wie ein Schatten auch wild rumgefuchtelt hat. Und eben dann nachher, wo der Lichtsteiner gekommen ist, eigentlich seine Rolle sich immer wie mehr verschoben hat. Ich weiss noch, im ersten Match war er genau gleich weiter gewesen. Und ab dem zweiten Match hat er irgendwie einfach ruhig auf den Bankplatz nehmen.
Okay, ja, ich weiss, was du meinst. Aber mir sagt es mehr so von der Emotionalität. Also ja. Er ist schon ganz klar, er hat Aufgaben gehabt. Das weiss ich auch noch im Cup-Final beim Celestin ist so gewesen. Dass er dort auch gerade so defensive Coach hat, ist ja vor dem Match eigentlich der gewesen, wo er mit der Innenverteidigung noch ein separates Warm-up gemacht hat. Aber jetzt sehr auf einer ja, wenn es vielleicht eben mit Umfuchtel ist, ist klar, wenn das Stadion laut ist, dass die Spieler etwas mitbekommen, aber dort sehr, sehr klar und fokussiert auf einen Teil, wo ich das wahrgenommen habe. Ja,
nie wild. Ich habe es auch eher positiv in Erinnerung. Weißt du, so die positive genau. Energie, die es schlussendlich auch braucht. Und was ich dort auch noch cool fand, gerade unter Manja, wo es sehr schwierig ist, dass er dort halt auch quasi mal in die Rolle gegangen ist, um mit dem vierten Offiziellen oder auch mit dem Linienrichter zu diskutieren, um den Mann ja dort zu schützen. Aber immer habe ich das Gefühl gehabt, eben nicht in so eine ausfallende negative Art.
Aber was sicherlich da schon spannend wird, oder auch die neue Aufgabenverteilung dann, weil es ist der Lichtsteiner gewesen, dann ist der Mario Gontaluppi gekommen, der als Erster unterstützt hat, dann hat der Argentini entsprechende Aufgaben gehabt und du hast Gabriel Wiederkopf für die Standards. Jetzt ist eigentlich der Cheftrainer weg, der Assistent weg. Simone Grippo kommt dazu, wird sicherlich hier mehr interagieren mit dem Luigi Nocentini. Aber eben, das wird dann auch spannend gewesen, wie das Ganze zu handeln ist. Und natürlich auch, ja, gibt auch andere Spieler die Chance. Ich meine, er hat eigene Ideen, sicherlich. Aber er weiss auch, wie fragil das Ganze ist, wie im Moment der FCB sicherlich nicht gefestigt ist. Von dem her wird dort die Zusammenstellung sicherlich spannend gesehen sein. Gibt dort neue Flügel eine Chance? Wäre ja durchaus eine Möglichkeit, jetzt eben neue Flügel zu bringen. Aber das Grundgerüst mit der Verteidigung steht ja eigentlich. Mit dem Stürmer Giancella, dann geht es darum, ja, lässt er den Cerdan Shaqiri von Anfang an spielen. Ich hoffe es. Und dann, ja, wer da noch ergänzend dabei ist.
Simone Grippo und Luigi Nocentini sind im Trainerbüro. Der Simone sagt jetzt da, Leute dem Stefan an, der geht die Aufstellung fürs Wochenende. Wie würdest du jetzt die Mannschaft aufstellen?
Ich würde aktuell nicht zu viel verändern. Einfach.
Fangen wir hinten an, Salvi, klar.
Ja, den Dinovdang ist auch klar, Agbe Victory und der Flavius Daniliuk. dann bringst du zu einem Motto rechts hinten. Und weil der neue Mann schon länger noch nicht geschootet hat und auch noch nicht so lange im Training ist, spielt der Vujo links hinten. Und dann hast du Medinho mit Momiragic, vorne dran Shaqiri, der Asane Sow, auch wieder einen Scorer-Punkt gemacht, am letzten Wochenende der spielt. Und dann, ja, Otele oder Malouda. Lass schon mal den Malouda von Anfang an laufen, sagst, jetzt bekommst du die Chance und vorne den Chancellor, das ist ja klar.
Ja, würde ich fast so, nein, würde ich eigentlich so unterschreiben. Links hätte ich jetzt auch nochmal überlegen, aber der Alaikbe hätte ich nicht spielen lassen. Der ist einfach so egoistisch.
Das ist eine entscheidende Szene gewesen, der dann auch, oder? Am letzten Wochenende. Der
hat mich so aufgeregt. Und das ist nicht das erste Mal. Und dort wäre es wirklich einfach so wichtig gewesen, dass er den Ball überlegt. Es geht um die Situation, wo er auf, wo es noch 1-0 gestanden ist. Er rennt aufs Goal von der Luganesi zu und hat in der Mitte eigentlich der Asane so, wo er könnte anspielen, wo die viel bessere Situation hat, wo könnte den Abschluss machen und er spielt den Ball nicht ab.
Ja, und er bekommt es ja gar nicht irgendwie unter Kontrolle und wird dann eingeholt, aber ja, gut dann allein. Aber meine, die Szene haben wir schon gegen Ibe gesehen. Meine, dort läuft er allein aufs Goal. Und natürlich, wenn du das Goal machst, sagt niemand etwas. Aber in der Mitte wäre ein komplett blank gewesen. Da ist dann auch wieder das Thema, ja. Also von dem her denke ich dort, ein neuer linker Flügel, eben, man hat genug. Jetzt mal schauen, wer die Chance bekommt. Beim Hotel kannst du natürlich sagen, das ist so ein bisschen seine Seite. Aber ja, mal schauen, wie das dann wird sein. Am Wochenende gegen Luzern, was klar ist, einfach, der FCB kommt nach dieser Woche vor der Wahrheit mit IB, Sion und Lugano jetzt einen einzigen Punkt gegeben. Der Abstand auf die Spitze ist weiter angewachsen. Also von dem her geht es auch darum, wieder positive Energie zu tanken und vor allem sozusagen wieder Erfolgserlebnis zu sammeln.
Ja, und dann schlussendlich halt, ja, sich gleich in der Tabelle eher nach vorne orientieren. Ich meine, du hast Luzern, wo nur ein Punkt hinter dir ist, und dann noch eine kurz sozusagen wieder in die rote Zone, wo der FC Thun auf dem 7. Platz ist mit 7 Punkten. Und dann ist natürlich,
ja. Wo nicht der Anspruch genügt vom FCB. Das ist auch klar, weil der FCB die internationalen Platzziele sind.
Wenn du die Spieler holst und natürlich willst du verkaufen, dann musst du die Plattform einfach auch haben, damit die Spieler dort laufen können.
Von dem her gibt es auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen viel Gesprächsstoff und vor allem ist es spannend zu sehen, was sich wie entwickelt beim FCB. Zum Abschluss möchte ich nur noch mal wieder das Tramli 14 ins Spiel bringen. Man hat ja im letzten Heimspiel auch gesehen, die Mutter in so Kurve mit einem Plakat, mit einem klaren Statement, das Tramli 14, das soll bestehen bleiben. Und ich mache nur noch mal darauf aufmerksam, der Kanton möchte ja das Tramli 14 aufheben, das haben wir mit der BVB zusammen entschieden. Es gibt nur noch eine öffentliche Mitwirkung, wo jeder ein Statement abgeben kann. Und ich glaube doch, mit ein bisschen emotionalem Druck, dass man dann schon noch das 14er Tramli retten kann. Die öffentliche Mitwirkung, die geht noch bis am 25. September. Also bleibt noch Zeit, um die Meinung kundtun. In dem Sinn, wir wünschen euch ganz ein gutes Wochenende, eine gute Woche dann und wir hören uns.
Der Penalty Podcast auf basilis.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von der Sabak-Ausstellung in Füllinsdorf. Wir bleiben am Ball und gehen für Sie bis in die Verlängerung, wenn es um eine professionelle Beratung für einen Innenausbau geht.